Das 13. Kapitel berichtet von einem der größten menschlichen Rätsel der Geschichte, von der Verwandlung des Scheusals Octavian in den segensreichen Augustus. Es berichtet auch von seinem erstaunlichen Dressurakt, der Zähmung der Wölfin. Wie weiter? Cäsar hatte es nicht gewusst, Octavian wusste es. Noch war die Frage nicht aktuell, aber über kurz oder lang musste sie es werden. Er war Oberbefehlshaber aller Streitkräfte und Statthalter der Provinzen. Er hatte die Veteranen zu versorgen, was ein sehr umständliches, langwieriges Unternehmen war. Er hatte die Verwaltung der Provinzen zu reorganisieren. Er hatte noch vieles zu tun, was das Volk abwarten musste. Es wartete. Rom war ruhig. Es gab keinen Cinna, keinen Clodius, keinen Catilina. Octavian zeigte keine Lust, sich an jemand zu rächen. Wer sich gefürchtet hatte und geflohen war, kehrte zurück. Die Patrizier bezogen wieder ihre Stadthäuser. Die Volksversammlungen tagten und suchten nach irgendetwas, was sie beschließen könnten. Und der Senat regierte wieder in voller Pracht die auf die Stadt gerichteten Belange. Die Polizei, die Steuern, die Bauten, die Verpflegung und was bei Oberbürgermeisters so anfällt. Am 13. Januar 27 ließ Octavian die Bombe platzen. Er erschien im Senat, ernst und feierlich, zu einem von ihm anberaumten großen Staatsakt und legte freiwillig alle Macht in die Hände des Volkes zurück. Die Römer draußen auf dem Forum waren wie vom Donner gerührt. Seine Freunde im Senat waren es weniger. Wohl informiert über den genauen Ablauf des klamourösen Spektakels, übertönten sie den ohrenbetäubenden Lärm immer deutlicher mit dem Ruf nach Octavian und beschworen ihn, die Geschicke des Reiches nicht aus der Hand zu geben und sie nicht allein zu lassen. Octavian, drei Leibchen, es war wie gesagt Januar, lächelte herzlich und versicherte, er habe keine Wünsche. Der Senat möge beschließen und das Volk möge befehlen, was es wolle, er werde gehorchen. Das war am 13. Januar. Am 16., ebenfalls in einem feierlichen Akt, verlieh ihm der Senat im Namen des römischen Volkes den Titel Augustus. Es war nicht etwa ein Name, zu dem er erst nach dem Ende des römischen Reiches geworden ist, es war ein Titel. Augustus Augusta Augustum hieß erhaben. Erhaben im etymologischen Sinne, über die Menschen gehoben. Es hieß auch hochheilig. Man hatte im Senat des Langen beraten, ob man nicht besser den Titel Romulus wählen sollte, um auszudrücken, dass mit Octavian die Geschichte Roms neu beginne. Er selbst hat dafür gesorgt, dass dieser Vorschlag nicht durchdrang. Er hätte ihn abgelehnt. Ihm kam es auf den Titel Augustus an, mit dem sich etwas ganz anderes verband. Als Geschichtemacher bestätigt zu werden, interessierte ihn nicht für 5 Pfennig. Das Adjektiv Augustus aber war ein altes kultisches Wort. Es stand wenig unter Divinus, göttlich. Jupiter war Divinus, die Laren und Penaten waren Augusti. Im Volk, vor allem bei den einfachen Menschen auf dem Lande, hatte das Wort Augustus einen ausgesprochen geheimnisvollen, religiösen Charakter. Ein Augustus stand in überirdischen Beziehungen zu den Göttern. Er hatte das rote Telefon zum Olympus. Glücklich das Volk, in dem er einstweilen noch Mensch lebte. Stück für Stück drängten ihm Volk und Senat seine Macht wieder auf. Das Volk in dem Bewusstsein, einen Zauberstab zu besitzen, der Senat in der Einsicht, dass es niemanden gab, dem sich das Glück so an die Fersen heftete und unter dessen Händen sich alles in Gold verwandelte, wie bei Octavian, dem Augustus. Er beugte sich dem Wunsche des Senats und übernahm neben dem Konsulat den Oberbefehl über die Streitkräfte und die Statthalterschaft über die Provinzen auf 10 Jahre. Er wurde oberster Kriegsherr, der allein über Krieg und Frieden zu entscheiden hatte. Von dieser Zeit ab bezeichnete er sich als Princeps, seine Erfindung. Das Wort wäre mit Prinz oder Fürst sehr falsch übersetzt. Augustus hat alles, was an Königtum oder Feudalismus erinnerte, sorgfältig vermieden. Prinzeps ist aber auch nicht, wie es oft zu harmlos übersetzt wird, nur der friderizianische erste Diener des Staates oder der Primus inter pares. Prinzeps ist die Staatsspitze. Die Staatsspitze war nicht ein Amt, denn es gab keine Planstelle, die seine Vollmachten umfasst hätte. Die Staatsspitze war seine Person, er, nur er. Infolgedessen konnte auch niemand auf den Gedanken kommen, hier werde sich ein Zustand verewigen und ein Amt vererben. Sie hatten ihm keine goldene Kette gegeben, sondern nur zwei Hände voll unzusammenhängender Glieder. Dachten sie. Am 1. Juli 23 hatte er die Glieder zu einer Kette zusammengefügt. An diesem Tage übertrugen ihm Volk und Senat auf Lebenszeit die tribunizische Gewalt, ohne Volkstribun zu sein. Das bedeutet, ohne vom Veto eines anderen Tribunen in der Volksversammlung jemals behindert werden zu können. Damit wurde er alleiniger Gesetzgeber, wie es die alten Könige gewesen waren.